Hallo und willkommen. Wir schauen uns heute mal was ganz Praktisches an, das Sie uns geschickt haben. Auf den ersten Blick sieht's aus wie eine simple Anleitung. Hinweise zur Bodenprobenahme.
Mhm. Aber je tiefer wir da reingegangen sind, desto klarer wurde, dass es keine Checkliste, das ist eher das Drehbuch für eine forensische Untersuchung. Ja, das trifft's eigentlich ganz gut.
Jeder Schritt ist eine potenzielle Fehlerquelle, die Sie am Ende bares Geld kosten kann. Unser Ziel ist also, diese kritischen Punkte rauszusuchen, damit die 400 Gramm Erde, die Sie ins Labor schicken, auch wirklich die Wahrheit über Ihren Schlag erzählen.
Genau das ist der entscheidende Punkt. Es geht um ein Wort: Repräsentativität. Das klingt furchtbar akademisch, ist aber ganz einfach.
Okay.
Diese kleine Probe muss den durchschnittlichen Nährstoffzustand von einer riesigen Fläche, sagen wir 2-3 Hektar, exakt abbilden. Gelingt das nicht, ist die Düngeempfehlung, die Sie bekommen, im besten Fall ungenau?
Und im schlimmsten Fall komplett falsch.
Genau. Und dann düngen Sie entweder zu viel, was schlecht für den Geldbeutel und die Umwelt ist, oder eben zu wenig und das kostet Ertrag. Diese Anleitung ist also quasi eine Anleitung zur Qualitätssicherung.
Okay. Repräsentativität. Das heißt, diese kleine Tüte Erde muss für den ganzen Acker sprechen. Die Anleitung sagt, dafür braucht man mindestens 20 einzelne Einstiche pro Probefläche.
Ja, pro 2 bis 3 Hektar, das ist wichtig.
20 Einstiche, das klingt erstmal nach viel Laufarbeit. Warum reicht es nicht, einfach an 5 oder 6 gut verteilten Stellen zu bohren? Müsste das nicht auch schon einen guten Durchschnitt ergeben?
Das ist eine berechtigte Frage, die sich in der Praxis sicher viele stellen. Aber man muss sich die Variabilität eines Bodens vorstellen. Selbst auf einem Schlag, der total homogen aussieht, gibt es kleinräumige Unterschiede.
Wirklich?
Ja. Hier war der Boden mal etwas verdichtet, dort ist der Lehmanteil ein Hauch höher, an einer anderen Stelle hat sich organische Masse anders zersetzt. Jeder einzelne dieser 20 Bohrkerne ist wie ein Datenpunkt. Je mehr sie haben, desto genauer wird der Mittelwert.
Verstehe, die Wahrscheinlichkeit für einen Ausreißer, der alles verfälscht, sinkt.
Ganz genau. Unter 20 Einstichen wird die statistische Sicherheit einfach zu gering. Es ist eine Absicherung gegen den Zufall.
Okay, den Zufall minimieren. Und offenbar spielt es auch eine riesige Rolle, wie man diese 20 Punkte anläuft. Die Anleitung warnt explizit davor, in geraden Bahnen zu gehen.
Ja, oder parallel zur Bearbeitungsrichtung.
Stattdessen wird ein Zickzackmuster empfohlen. Das hat mich neugierig gemacht. Was ist denn so gefährlich an einer geraden Linie?
Das ist ein faszinierender Einblick in das, was man das Bodengedächtnis nennen könnte.
Bodengedächtnis.
Ja. Wenn Sie in geraden Bahnen laufen, laufen Sie Gefahr, immer wieder eine alte Düngerspur vom letzten Jahr zu treffen. Der Dünger ist zwar weg, aber die Nährstoffkonzentration ist genau da immer noch höher.
Ah, und wenn ich da jetzt mehrere Proben ziehe?
Dann sieht es für das Labor so aus, als wäre Ihr ganzer Acker überversorgt. Das Zickzackmuster ist die cleverste Methode, um diese systematischen Fehler zu durchbrechen. Der Boden vergisst also nicht. Das führt mich direkt zum nächsten Punkt, die No-Go-Zonen. Da gibt es ja eine ganze Liste von Orten, die man bewusst auslassen soll.
Mhm. Das Vorgewende zum Beispiel oder alte Mieten, Dunglager und auf Grünland natürlich die typischen Stellen um Tränken oder Kotstellen.
Das Prinzip scheint zu sein, man beprobt die Regel, nicht die Ausnahme.
Exakt. Besser kann man es nicht formulieren. Diese Bereiche sind extreme Ausreißer. Eine Probe aus einem alten Mietenplatz zu nehmen, das wäre so, als würden Sie beim Kochen einen Löffel aus der Salzdose probieren und daraus schließen, die Suppe sei versalzen.
Okay, der Vergleich sitzt. Diese Stellen verfälschen das Ergebnis also massiv. Total. Es ist eine disziplinierte Entscheidung, diese Anomalien zu ignorieren, um ein ehrliches Bild vom Gesamtzustand zu bekommen. Gut, wir wissen also, wie viele Proben, wo wir laufen und wo nicht. Kommen wir zur Technik. Mir ist ein Detail aufgefallen. Die Tiefe. Auf Ackerland geht man auf 30 cm, aber auf Grünland nur auf 10. Warum dieser Unterschied? Der Grund liegt da, wo die Pflanze ihr Essen herholt. Im Hauptwurzelraum.
Also da, wo die meisten Nährstoffe aufgenommen werden.
Genau. Bei Ackerfrüchten wird der Boden tief gelockert. Die Wurzeln dringen tief ein. Also sind die 30 cm die relevante Schicht. Bei Grünland haben wir aber eine dichte, permanente Grasnarbe.
Und da ist alles weiter oben.
Richtig. Der allergrößte Teil der aktiven Wurzelmasse ist in den obersten 10 cm.
Tiefer zu stechen würde bedeuten, Sie beproben Schichten, an die das Gras kaum herankommt. Das Ergebnis wäre dann nicht mehr aussagekräftig.
Das macht Sinn. Man misst also dort, wo die Musik spielt. Der Ablauf ist dann klar. Bohrstock reindrücken, drehen, rausziehen. Und alle Bohrkerne kommen in einen großen Eimer. Und jetzt kommt ein Schritt, den ich für eine brutal einfache Fehlerquelle halte.
Ich ahne, was kommt.
Das Mischen. Kann ich die ganze Laufarbeit, das Zickzackmuster, die perfekte Tiefe, all das zunichte machen, wenn ich am Ende den Eimer nicht richtig durchmische?
Ja, das ist die vielleicht am meisten unterschätzte Fehlerquelle im ganzen Prozess. Stellen Sie sich vor, Sie haben 20 Bohrkerne im Eimer. Einer ist nährstoffreicher, einer ärmer.
Und ich nehme einfach von oben eine Handvoll Erde raus. Genau, dann haben Sie vielleicht die Erde der letzten drei Bohrkerne, die Sie reingelegt haben. Das ist keine Mischprobe. Die Anleitung sagt ganz klar, zuerst grobe Teile raus, Wurzeln, Steine, Grasfilz.
Und dann wird die gesamte Masse im Eimer intensiv durchgemischt, bis eine homogene, krümelige Substanz entsteht. Lehmige Klumpen müssen Sie von Hand zerteilen. Erst wenn Sie nicht mehr erkennen, welcher Krümel von welchem Bohrkern stammt, erst dann ist es eine echte Mischprobe.
Man muss also aus 20 individuellen Spuren eine einzige, neue Wahrheit erschaffen.
Das ist ein starkes Bild, aber es stimmt. Von dieser Mischung kommen dann 400 Gramm in eine Tüte. Und jetzt kommt ein Detail, das ich großartig finde, weil es so praxisnah wirkt. Tüte nur durch Falten verschließen, vielleicht mit einem Gummiband, auf gar keinen Fall tackern. Ja, das ist ein Appell aus der Laborpraxis.
Hat sich da mal jemand verletzt?
Ganz genau, das ist der Hintergrund. Tackerklammern sind eine echte Gefahr für die Mitarbeiter dort. Man greift in die Tüte und hat eine Metallklammer am Finger. Außerdem müssen die mühsam entfernt werden, das kostet Zeit und Nerven.
Und Klebeband?
Ähnlich. Reißt oft, macht die Beschriftung unleserlich. Das einfache Falten ist die eleganteste und sicherste Lösung für alle.
Die Kette der Qualitätssicherung reicht also vom Acker bis ins Labor. Und damit sind wir bei der Logistik. Die beste Probe nützt nichts, wenn sie nicht zugeordnet werden kann.
Absolut. Eine unleserliche oder vertauschte Probe ist wertlos. Die ganze Mühe auf dem Feld war umsonst.
Also saubere, wasserfeste Beschriftung, Schlagname, Probennummer, vollständiger Auftrag.
Das ist genauso wichtig wie die Beprobung selbst. Die Anleitung gibt ja sogar noch den Tipp, beim Versand die Leerräume im Karton mit Papier auszustopfen.
Damit die Tüten nicht umkippen.
Genau, das rundet den Gedanken der Sorgfalt bis zum Schluss ab. Ihre Proben sind wertvolle Datenpakete und so sollten Sie sie auch behandeln. Bleibt die Frage, wonach suchen wir eigentlich? Standardmäßig wird ja pH-Wert, Phosphat, Kalium, Magnesium untersucht, aber dann kommt die Empfehlung, auch die Mikronährstoffe zu analysieren. Kupfer, Mangan, Zink, Bor. Ist das nicht übertrieben?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Man kann sich das wie bei einem Motor vorstellen. Phosphor, Kalium, Stickstoff, das ist der Treibstoff. Ohne den geht gar nichts.
Okay.
Aber die Mikronährstoffe sind das Öl. Sie brauchen nur winzige Mengen, aber wenn auch nur einer fehlt, fängt der Motor an zu stottern.
Wirkt also wie ein versteckter Bremsklotz. Genau, Sie können perfekt mit Kalium versorgt sein, aber wenn eine winzige Menge Bor fehlt, können bestimmte Pflanzen trotzdem keine optimalen Erträge bilden. Deshalb ist die Empfehlung, das gleich mit zu untersuchen, extrem sinnvoll.
Fassen wir die entscheidenden Punkte dieser forensischen Untersuchung für Sie nochmal zusammen. Erstens, das oberste Gebot ist die Repräsentativität. Das erreichen Sie durch genügend Einstiche, also mindestens 20, im Zickzack.
Und die Problemzonen meiden.
Beproben Sie die Regel, nicht die Ausnahme. Also keine Nährstoff-Hotspots. Drittens, die Technik. Richtige Tiefe und vor allem das sorgfältige Mischen im Eimer.
Extrem sorgfältig.
Eine lückenlose Logistikkette. Saubere Beschriftung, sicherer Versand. Damit die Mühe nicht umsonst war.
Am Ende ist diese Bodenprobe kein lästiger Pflichttermin. Sie ist die wichtigste Datengrundlage, die Sie für Ihre Entscheidungen auf dem Acker haben. Eine gute Probe führt zu einer präzisen Analyse und die führt zu einer effizienten, kostensparenden und nachhaltigen Düngung. Es ist die Basis für Ihren Erfolg.
Zum Schluss noch ein Gedanke, den die Anleitung nur kurz anreißt, der aber in die Zukunft weist. Es werden dort weitere Untersuchungen erwähnt, zum Beispiel die Bestimmung des Humusgehalts oder der Kationaustauschkapazität, kurz KAK.
Genau. Und das bringt uns zu unserer abschließenden Frage an Sie. Jetzt, wo Sie genau wissen, wie man die perfekte Probe für eine Nährstoffanalyse entnimmt, was ja eine Momentaufnahme ist, was wäre der nächste Schritt? Wie könnte das Wissen über den Humusgehalt Ihres Bodens oder seine Fähigkeit, Nährstoffe zu speichern, also die KAK, Ihre Strategie von einer kurzfristigen Düngeplanung hin zu einem langfristigen Management der Bodenfruchtbarkeit verändern?